Also es geht um direkte Demokratie auf Landesebene. Das heißt, es geht um Bürgerantrag und um Volksbegehren und Volksentscheide. Und ich finde ja, man kann es eigentlich gar nicht oft genug erklären, was das ist. Deswegen würde ich Sie bitten, uns nochmal einzuführen, was das für Werkzeuge, für Instrumente sind und wie sie funktionieren.
Genau, wir haben gestern das Gesetz eingebracht. Darin geht es einerseits um für Volksbegehren den Finanzvorbehalt aus der Verfassung zu streichen, weil bisher war es ja so, jedes Volksbegehren ist praktisch ins Leere gelaufen, weil irgendwas mit dem Landeshaushalt zu tun gehabt hat und wir wollen das zukünftig ermöglichen. Dann haben wir in dem Gesetz mit verankert, das Wahlalter ab 16 auch auf Landesebene zu ermöglichen. Ebenfalls soll der Bürgerantrag zu einem Einwohnerantrag umgewandelt werden. Können wir nachher nochmal genau drüber sprechen. Und dann sollen natürlich für die Volksbegehren und Volksabstimmungen die Quoren gesenkt werden. Das heißt, wenn man vorher 250.000 Unterschriften in Thüringen sammeln musste, um erfolgreich zu sein, soll nun die Hälfte ausreichen.
Das war ungefähr der Antrag. Meine Frage ging in eine ganz andere Richtung, nämlich was ist denn ein Bürgerantrag und was ist ein Volksbegehren? Was sind das für Instrumente? Wie funktionieren die? Was muss man da machen, um das in Gang zu setzen?
Okay, also der Bürgerantrag, der bisher möglich war, da sollten alle Bürger, die sozusagen auch hier in Thüringen ihr Wahlrecht hatten, die brauchten 50.000 Unterschriften, mussten sie sammeln, um überhaupt ein Thema in den Landtag zur Debatte zu stellen. Alleiniges Entscheidungsrecht blieb aber beim Landtag. Jetzt wandeln wir den um in einen Einwohnerantrag. Das heißt, alle Menschen, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, sollen die Möglichkeit haben, mit 9.999 Freunden einen Einwohnerantrag zu schreiben über das Thema, was sie bewegt. Und der Landtag berät das dann im Plenarsaal, behält aber weiterhin auch das alleinige Entscheidungsrecht darüber vor, wie er mit dem Thema umgeht. Volksbegehren ist meistens so, ich habe ja selber mal eins begleitet und das zur, das war auch so ein ganz schweres Wort, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und sowas hat das beinhaltet. Damals wurde ein Gesetz von einer Initiative verfasst, dann brauchten wir ganz viele Unterschriften, mussten eingereicht werden, dann wurde erstmal überhaupt geprüft von der Landtagsverwaltung, ist das zulässig, ja, nein. Damals wurde auch entschieden vor Gericht. Damals noch eine andere Regierung, es ist nicht zulässig und somit waren, wir hatten 24.000 Unterschriften gesammelt, alles hinfällig.
Im Gesetzentwurf steht jetzt eine interessante Bemerkung, nämlich, dass der Thüringer Verfassungsgerichtshof die aktuelle Gesetzeslage, Zitat, dergestalt auslegt, dass jegliche Volksgesetzgebung mit finanziellen Auswirkungen unzulässig ist, Zitat Ende. Verstehe ich das also richtig? Die Bevölkerung darf mitbestimmen, aber nur solange das, worüber sie mitbestimmen, im Ergebnis nichts kostet?
Ja, so ungefähr. Und alles, was mit Gesetzen zu tun hat, kostet Geld. Das Einzige, was wirklich kein Geld kostet, ist, wo man hier damals über diese Bannmeile vor dem Landtag entschieden hat, das kostet nur wirklich kein Geld. Aber alles hat mit Steuern, Finanzen, mit Ausgaben zu tun. Und wir wollen das nun weitgehend öffnen.
Aber also wirklich alles, also es gibt keine Ausnahme, es gibt nichts, was man irgendwie angehen kann, wo dann, also ich lese mal viele Anträge und da steht dann immer unter dem Punkt Kosten, keine Kosten. Das ist, das hat damit nichts zu tun.
Naja, man muss sich vorstellen, wenn jetzt eine Initiative ein Volksbegehren starten möchte, sei es Kita, da hat natürlich das Auswirkungen auf den Landeshaushalt. Und somit, weil wir reichen ja das Geld an die Kommunen für die Kitas auch durch, für die Betreuung und auch für Investitionen. Also hat auch sowas wieder auf den Haushalt Auswirkungen. Was wir aber ausschließen in dem Gesetz auch, das ist weiterhin, dass die Personalentscheidungen, das darf nicht zu einem Volksbegehren werden. Das soll weiterhin der Landesregierung obliegen oder der Verwaltung. Also das schließen wir auch schon aus. Und leider auch Abgabenvorbehalt, das ist auch noch so ein Kriterium. Darüber dürfen auch dann zukünftig, wenn wir es denn umgesetzt kriegen, weil wir brauchen dazu natürlich die CDU mit einer Zweidrittelmehrheit, muss man sehen, wie die Gesprächsbereitschaft besteht zu diesem Gesetzentwurf. Wenn wir es dann umsetzen, ist leider noch die Abgabenvorbehalt mit drin.
Aber wie haben Sie denn jetzt versucht, mit diesem Gesetzentwurf diesen Finanzvorbehalt, wie sich das glaube ich nennt, irgendwie zu entkomplizieren oder zu senken oder bis zu welchem Limit soll das jetzt irgendwie möglich sein, dann doch mal was in die Wege zu leiten, was dann eben auch natürlich was kostet?
Wir haben uns 6 Buchstaben ausgedacht und das heißt Landeshaushaltsgesetz. Also dieses 6 Buchstaben Gesetz, das ist unser Vorschlag, den haben wir auch aus Berlin übernommen. Die machen das seit damals ein großes Kita-Volksbegehren in Berlin gestartet war. Das bedeutet, wenn der Landtag, wie wir jetzt, wir sind ja mitten in der Haushaltsdebatte, wenn der Haushalt verabschiedet ist, dann darf das Volksbegehren nicht auf diesen Haushalt zielen, aber auf die zukünftigen Landeshaushaltsgesetze, da sind wieder die 6 Buchstaben, darüber darf natürlich eine Initiative ein Gesetz zur Abstimmung stellen, weil da haben wir als Landtagsabgeordnete unser sogenanntes Budgetrecht auch noch nicht ausgeübt. Das Budget, das Geld sozusagen noch nicht ausgegeben und können immer wieder auf die Initiativen eingehen, dass ihr Vorschlag im Landeshaushaltsgesetz aufgenommen wird.
Ich bin gerade völlig verwirrt. Landeshaushaltsgesetz hat für mich mehr als 6 Buchstaben. Was für 6 Buchstaben? Wo kommen da 6 Buchstaben her?
Das Gesetz. Bisher steht nur Landeshaushalt drin und wir ergänzen das um Landeshaushaltsgesetz. Ah. Und das sind die 6 Buchstaben. Entschuldigung. Deswegen, da haben wir unser Budgetrecht noch nicht ausgeübt.
Okay. Im Gesetzentwurf steht auch, dass der Bürgerantrag bisher noch nie erfolgreich zum Einsatz kam, weil dafür 50.000 Unterschriften gebraucht werden, was enorm viel ist, und das heißt, das konnte eigentlich auch noch nicht wirklich erprobt werden, dieses Instrument. Ist es denn eigentlich jetzt trotzdem sinnvoll, dann daran noch festzuhalten?
Wir halten ja in dem Moment nicht dran fest, weil die 50.000 Unterschriften, das war einfach eine zu hohe, wie sagt man das, Linie, die überschritten werden musste. Wir haben ja vor einem Jahr schon auf kommunaler Ebene den sogenannten Bürgerantrag in einen Einwohnerantrag umgewandelt, auch mit anderen Kriterien. Jetzt versuchen wir das wir wollen es auf der Landesebene machen und dann sagen wir, 10.000 Unterschriften reichen aus und alle Einwohner sollen sich daran beteiligen. Das ist auch wieder der Unterschied zu den Bürgern. Ne, da muss man hier sozusagen seine Staatsangehörigkeit haben. Und wir sagen, nein, alle, die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, dürfen diesen Einwohnerantrag entweder selber einbringen oder auch mit unterschreiben. Und die Hürde von 10.000, wir hätten es gerne noch weiter tiefer gehabt als Linke, aber natürlich sind wir in einer Koalition und da muss man immer einen Kompromiss finden. Und deswegen sind wir auf die 10.000 gekommen.
Heißt auf Deutsch, um sich mit direkt demokratischen Mitteln in eine Debatte einzumischen oder eine zu starten, muss man nicht deutscher Staatsbürger zwingend sein.
Genau, das muss man zukünftig nicht. Ich habe gestern ein lustiges Beispiel genommen. Ich habe den Leuten ins Land der Träume verholfen und habe gesagt, dass Rot-Weiß Erfurt zukünftig oder ab morgen dann von Pep Guardiola trainiert wird, sozusagen aus ihrem Tief auch herauskommt mit einem Erfolgstrainer. Und selbst er könnte sozusagen, wenn er uns etwas in den Landtag einbringen möchte, einen Einwohnerantrag starten.
Ich fand das ganz interessant, als ich den Antrag gelesen habe, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie was reingebracht wurde, was so vielleicht so ein bisschen verdeckt reingeschoben wurde, weil es gibt ja in diesen Anträgen immer so mehrere Unterpunkte. Dann gibt es halt den Punkt A, der heißt Problemlage und Änderungsbedürfnis oder irgendwie so. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Problem und Regelungsbedürfnis, genau. Und dann gibt es den Punkt B und der heißt Lösung. Und im Punkt B in der Lösung war dann quasi eine Lösung geschrieben, für die aber im Punkt A in dem Problem und Regelungsbedürfnis gar nichts geschrieben war, also wo dann gar nicht drin stand irgendwie, dass das problematisch ist oder dass das regelungsbedürftig ist. Und das war eben genau dieser Punkt. Ich lese mal kurz den entsprechenden Satz dafür vor. Zitat: Einwohnerinnen und Einwohner Thüringens ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die derzeit noch kein Wahlrecht zum Landtag haben, sollen die Möglichkeit haben, Themen zur Diskussion an den Landtag heranzutragen. Deshalb sieht der vorliegende Gesetzesentwurf vor, den bisherigen Bürgerantrag zu einem Einwohnerantrag zu erweitern. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ist das übliche Praxis oder ist das ein Versuch, nochmal eine Position in so einen Gesetzentwurf reinzuschmuggeln, wo sie eher davon ausgehen, dass die sonst nicht so gut ankommen, wenn sie die offensiver vertreten würden?
Nein, das ist nicht so eine, ich nenne es mal jetzt Masche. Vielleicht sind wir von uns ausgegangen, weil ja, es gab ja noch nie einen Bürgerantrag mit 50.000 Unterschriften, der hier mal debattiert worden ist im Landtag. Und da haben wir unser Problem gesehen, deswegen war das ein Problem, und haben natürlich sofort die Lösung aufgeschrieben. Weil wir denken, okay, jetzt können wir noch mehr Leute für die Demokratie begeistern, sich einzubringen und mitzumachen. Nee, das war nicht so gedacht.
Jetzt hat ja die Debatte schon stattgefunden gestern. Also da gab es ja jetzt schon den Tagesordnungspunkt und der ist schon drangenommen worden. Alle haben sich dazu geäußert. Und die Debatte war auch sehr rege, sogar reger als ich angenommen hätte, nachdem ich mir den Antrag durchgelesen habe. Und besonders die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre wurde viel diskutiert. Warum ist das immer noch so ein kontroverses Thema?
Das verstehe ich selber nicht, weil andere Bundesländer haben uns ja vorgemacht, das Wahlalter mit 16 zu senken. Ich nehme mal Hamburg, da funktioniert es ja auch prima. Und ich verstehe nicht, warum man sich so querstellen kann, wenn man junge Leute mit 17 ja eigentlich schon die Waffe an der Hand gibt. Wir haben eben nochmal nachgeguckt, bei der Bundeswehr kann man sich mit 17 bewerben und das soll legitim sein, aber wählen sollen sie erst ab 18, ist irgendwie konträr. Also es ist ja, in der Bildungspolitik bleibt man ja alle auch irgendwo nicht stehen, und um junge Menschen einfach für die Demokratie zu begeistern, weil nur meckern gilt halt auch nicht, ne? Die müssen das lernen und erlebbar gemacht werden, und da sagen wir, mit 16 ist ja ebenfalls auf kommunaler Ebene schon möglich, warum dann nicht auf Landesebene? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Jugendlichen damit sehr verantwortungsbewusst umgehen.
Mhm. Naja, ob sie sich begeistern lassen, ist nochmal die andere Frage, aber vielleicht kann man sie erstmal interessieren.
Es liegt doch an uns, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir mit ihnen leben, wie wir mit ihnen arbeiten. Mhm. Wir haben ja auch in der Rede gestern deutlich gemacht, natürlich muss in der Schule die Demokratieerziehung und die Demokratieschulung ganz früh beginnen. Und das will ja das Bildungsministerium auch angehen. Oder aber, man muss auch wieder die Älteren zu Hause, ne, das Elternhaus darf man nicht rausnehmen, dass man die wieder begeistert, sich im Ort einzubringen und.
Mhm. Der Gesetzentwurf wurde dann zur weiteren Debatte in den Ausschuss für Migration und Justiz überwiesen, erstmal. Später gab es dann nochmal eine andere Nummer, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber was ich jetzt von den Begrifflichkeiten noch nicht so hundertprozentig zusammenkriege, ist, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also was hat ein Gesetzentwurf zur direkten Demokratie in einem Ausschuss zu suchen, der sich mit Migration und Justiz überschreibt? Das kriege ich begrifflich noch nicht zusammen.
Das hängt mit der Verfassungsänderung zusammen. Verfassungsthema ist Justizthema. Mhm. Und deswegen sollte er erst in den Justizausschuss, oder eigentlich war es doch ein Fehler. Wir wollten von vornherein, er soll in den Innenausschuss, weil dort, und da komme ich gleich auf das nächsten Stichpunkt vielleicht hinauf, weil dort liegt natürlich auch der Antrag der CDU zum Referendum. Bloß die CDU hat das Referendum wieder mit diesem Finanzvorbehalt behangen. Das heißt, egal was die Leute einbringen, alles hat wieder mit Finanzen zu tun und es wäre eine Nullnummer geworden. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich muss unser Gesetzentwurf, wo wir das abschaffen wollen, den Finanzvorbehalt, auch in den Innenausschuss, damit wir diese beiden zusammenführen kommen, weil ich immer noch ganz stark hoffe und wie die große Teil unserer Koalition, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner mit der Koalition, mit der Opposition kommen, das sprich mit der CDU. Weil erstens wollen wir, also ich als Linke zumindest, ich möchte gerne das Referendum, und zweitens, ich möchte auch unseren Gesetzentwurf, und da muss man zusammenführen.
Wie gesagt, da gab es einen komischen Move, nenne ich es jetzt mal, dass dann quasi ein Tagesordnungspunkt später nochmal sich der Herr Blechschmidt gemeldet hat und gesagt hat, Leute, wir müssen nochmal darüber abstimmen. Wie kann es denn dazu kommen? Also nochmal den Antrag nochmal in einen anderen oder den Gesetzentwurf nochmal in einen anderen Ausschuss zu überweisen als den für Migration und Justiz.
Ich fand unseren parlamentarischen Geschäftsführer André Blechschmidt total bezaubernd, dass wir das nochmal angegangen sind. Weil ich halt die Schwierigkeit gesehen habe und auch wie meine Kollegen aus der Fraktion, wie kriegen wir dann diese zwei Gesetzentwürfe, die nun mal vorliegen, das eine ist das Referendum, das andere unsere, zusammengeführt. Klar hätte man immer gemeinsame Anhörungen und alles machen können, aber die hätten nie so zusammengeführt werden können, wie wenn jetzt beide in einem Ausschuss, sprich jetzt im Innenausschuss, debattiert, angehört, nochmal miteinander diskutiert werden. Also das war mir ganz, ganz wichtig, und da hat er Großartiges geleistet, weil ich stande ganz hinten im Plenarsaal und habe den Präsidenten einfach nicht verstanden, was er da vorne geredet hat, weil manchmal ist die Akustik ganz schlecht, und man hat es ja dann auch gespürt, es war eine, ja, wie soll man diese Stimmung sagen, es war ein bisschen komisch auf einmal alles sind durcheinander, und deswegen war ich ihm sehr, sehr dankbar, dass wir das nochmal gemacht haben.
Also es wirkt auf mich auch so, als ob alle ein bisschen irritiert sind, weil es halt sehr unüblich.
Ne? Ja.
Ja. Sie haben es eben schon angesprochen, diese fakultativen Referenten, die CDU vorgeschlagen hat, die hat sie ja eine ganze Weile, monatelang sehr, sehr mit Werf in die Debatte geworfen und war da sehr engagiert, die irgendwie in Gang zu bringen, hatte ich das Gefühl. Und dann ist es aber irgendwie eingeschlafen, ist so mein Eindruck irgendwie. Seitdem jetzt die Gebietsreform so ihren Dämpfer bekommen hat in der öffentlichen Wahrnehmung, ist auch die CDU, habe ich das Gefühl, dann nicht mehr so hinterher. Läuft das noch, der Prozess zu den fakultativen Referenden, oder schläft das langsam ein?
Persönlich habe ich habe ich auch den Eindruck, es ist so, das Spielzeug ist weg, die Gebietsreform, das Thema, und nun will man das hinten runterfallen lassen, weil ich finde das ja gar nicht so schlecht, so ein fakultatives Referendum. Es bedeutet ja eigentlich, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen ein Gesetz auch nochmal kippen können oder zu einer anderen Abstimmung bringen können. Deswegen sage ich, das ist auch ein Beitrag zu mehr direkter Demokratie. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder ganz intensiv in die Debatte einsteigen und die CDU das genauso vehement auch wieder fordert, das fakultative Referendum wie vor dem, ich nenne es mal, sogenannten Stopp der großen Funktionalverwaltungs- und Gebietsreform, weil auf kleiner Ebene läuft es ja doch weiter. Ne? Ich wünsche mir das einfach, diesen Austausch dazu.
Aber wie ist der aktuelle Stand? Das wird im Ausschuss noch diskutiert eigentlich.
Genau, das liegt ja jetzt. Wir hatten dort eine öffentliche Anhörung. Dort hat man die Fehler auch von Seiten der CDU erkannt, dass man es so halt nicht angehen kann. Viele Anzuhörende haben damals schon gesagt, hey, wenn ihr den Finanzvorbehalt da drinnen lasst und diesen Artikel extra auch noch so benennt, dann ist das eine Nullnummer. Können wir so nicht machen. Dann hatte sogar die CDU mal eine Veranstaltung gemacht, die fand ich sehr interessant. Ich habe mich da auch mit reingesetzt und zugehört, weil die hatten da Experten eingeladen, die haben ihnen auch nochmal deutlich gemacht, hey, eigentlich muss das anders aufgebaut werden. Jetzt machen wir die Anhörung zu dem Verfassungsänderung ja auch wieder im Innenausschuss. Und dann wollen wir diese beiden zusammenführen, weil auch die CDU kann nur ihr Gesetz durchbringen mit einer Zweidrittelmehrheit und auch wir. Das heißt, wir brauchen uns jetzt. Ich finde das eine spannende Nummer. Wie entsteht das? So Rot-Rot-Grün und Opposition, die CDU. Wie kriegen wir uns jetzt zusammen gebastelt sozusagen? Darauf freue ich mich und ich hoffe einfach, dass wir das zu viert dann umsetzen können.
Ja, insgesamt kann ja die direkte Demokratie dadurch eigentlich nur gewinnen.
So, genau,
ne? Das ist ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal so einen kleinen Sprung auf Bundesebene machen. Es gibt ja gerade Gespräche zur Regierungsbildung zwischen CDU, CSU und SPD, wie auch immer die laufen. Auf jeden Fall ist es da so, dass die CSU sich für Volksabstimmungen ausgesprochen hat. Die SPD hat sich mit dem Verein Mehr Demokratie e.V. Unterhalten, hat von dem so ein Positionspapier überreicht bekommen und wollte das mitnehmen in die Sondierungsgespräche. Und die CDU stellt sich eher noch so ein bisschen quer. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie ist denn da so die Chance, dass man vielleicht dann doch demnächst Volksabstimmungen auf Bundesebene in Deutschland haben kann?
Ich befürchte, das wird nicht kommen, weil die CDU seit Jahren so stringent dagegen ist. Dazu hatten wir auch schon mal eine Veranstaltung vor Jahren hier im Landtag. Da hatte dann ein Abgeordneter der CDU deutlich geäußert, diese Themen sind viel zu komplex, das durchsteigt der Bürger nicht mehr. Ich würde schade finden, wenn die CDU sich weiter so arg konservativ verhält, wo ja die CSU, die sogenannte Schwesterpartei, ganz anders, offensiver damit umgeht. Ich befürchte aber, wir werden das nicht hinbekommen.
Naja gut, Sie sind ja auch in der Partei Die Linke, von daher.
Ja, wir wollen es ja. Also wir wären dafür. Wenn es Rot-Rot-Grün auf Bundesebene mal gibt, sind wir doch da.
Okay.